Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herr Kühn, glauben Sie eigentlich, dass Sie und ich noch miterleben werden, wie in Deutschland ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll in Betrieb genommen wird?
Ja, ich glaube, dass ich sehr alt werden müsste. Sie haben ja ein bisschen Glück, ein bisschen später geboren zu sein als ich. Aber natürlich, die Inbetriebnahme eines Endlagers in Deutschland wird sich noch viele Jahrzehnte hinziehen. Wir versuchen bis Mitte des Jahrhunderts einen Standort zu finden. Dann wird es sicherlich mehr als ein Jahrzehnt brauchen, ein Endlager zu errichten, die Inbetriebnahmephase kommen. Also es dauert noch ein paar Jahrzehnte und da ich 1979 geboren bin, muss ich schon sehr alt werden, um dann auch die Inbetriebnahme dabei zu sein. Aber das wäre natürlich mein Ziel.
Darüber möchte ich gleich noch viel mehr erfahren, aber zunächst begrüße ich jetzt alle Hörerinnen und Hörer zu dieser neuen Folge vom Politik-Nerds Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter. Ich bin einer von vier Redakteuren beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und ich freue mich sehr, dass ihr uns heute wieder eure Aufmerksamkeit schenkt. Unser Thema heute ist die Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle. Und mein Gast in dieser Folge ist Christian Kühn, der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Herr Kühn, herzlich willkommen in Hannover und schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, sehr gerne. Ich bin gerne hier.
Ihr Geburtsjahr haben Sie gerade schon genannt, dann sind Sie jetzt 47 Jahre alt.
So ist es.
Sie sind geboren in Tübingen und Sie sind Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Sie waren in Baden-Württemberg auch schon einmal Landesvorsitzender der Grünen und von 2013 bis 2024 waren Sie Mitglied des Deutschen Bundestags, da zuletzt von 2021 bis 2024 auch parlamentarischer Staatssekretär bei Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Im Februar 2024 wurden Sie dann zum Präsidenten des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ernannt. In dieser Position sind Sie der Nachfolger von Wolfram König. Das sage ich hier, weil der das sehr lange gemacht hat und man ihn deshalb hier auch ganz gut kennt und vielleicht das nochmal für manche ein Anknüpfungspunkt ist. Sie sind also der Nachfolger. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Ein langer Titel, ein komplizierter Titel. Man nennt es ganz kurz BASE. Ich hätte immer gedacht, man sagt BASE oder Base, aber es wird sehr englisch BASE ausgesprochen. Warum eigentlich?
Ja, man kann letztlich alle drei Namen nennen. Bei uns intern sprechen wir einfach kurz vom BASE. Das lässt sich einfach leichter aussprechen und es hat sich bei uns so eingebürgert. Da gibt es keinen besonderen Grund für.
Das ist jedenfalls eine selbstständige Bundesoberbehörde. Erklären Sie doch mal bitte so einfach wie möglich, aber so umfassend, umfangreich, wie es dann doch nötig ist, um es zu verstehen, was diese Behörde macht. Was ist Ihre Aufgabe und Ihr Auftrag?
Ja, man kann es kurz fassen. Wir kümmern uns einfach aus Behördensicht um die Abfälle, die in Deutschland entstanden sind durch den Betrieb der Kernkraftwerke. Einmal um die hochradioaktiven und die mittel- und schwachradioaktiven Abfälle. Und wir sind in dieser Aufgabe sind wir einmal Genehmigungsbehörde, also diejenigen, die die Zwischenlagerung genehmigen, aber auch die Transporte von atomaren Abfällen. Und wir sind die Aufsichtsbehörde über die Endlager, die es in Deutschland schon gibt, also den Schacht Konrad, Morsleben. Wir sind die Aufsichtsbehörde über die Asse, aber wir sind eben auch die Aufsichtsbehörde über das Verfahren zur Auswahl eines Ortes, wo am Ende die hochradioaktiven Abfälle in Deutschland gelagert werden. Und das ist die Aufgabe und die gehen wir sozusagen mit allem an, was man dazu braucht von Leuten, die sich wissenschaftlich mit diesen Fragen beschäftigen, Menschen, die die Beteiligung organisieren, weil wir auch der Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung im Standortauswahlverfahren sind, aber eben auch Menschen, die einfach am Ende dafür sorgen, dass alles rechtlich vor Gericht dann standhält.
Eine andere Einrichtung, die wir hier immer mal wieder wahrnehmen, das ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE. Können Sie noch mal erklären, was der Unterschied ist? Was machen die? Was machen Sie?
Ja, man muss vielleicht mal kurz in die Geschichte zurückgehen. In der Vergangenheit wurde in Deutschland immer beklagt, dass sozusagen die Betreiber nicht genug Aufsicht haben, also sagen, dass der Staat nicht genau hinschaut, was eigentlich die Betreiber machen. Und in der Neuordnung der Entsorgungslandschaft im letzten Jahrzehnt mit dem Atomausstieg, mit der Endlagerkommission hat man entschieden zu sagen, man braucht eine ganz klare Struktur. Auf der einen Seite den Betreiber, der aber auch ganz klar überwacht wird. Und so hat man eben die BGE gegründet als Betreiberin, die den Standort für das hochradioaktive Endlager oder für das Endlager für hochradioaktive Abfälle sucht. Und auf der anderen Seite ja auch die Bergwerke Asse, Konrad, Morsleben betreibt. Und auf der anderen Seite hat man gesagt, man braucht jetzt jemanden, der aufpasst. Und eben diese Aufpasserfunktion, diese Aufsichtsfunktion wurde dann uns übertragen als Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Und das ist letztlich die Institutionengefüge, das es heute gibt. Man hat sozusagen Betrieb und Aufsicht hier getrennt, um eben eine klare Verantwortungsstruktur zu schaffen.
Der Zeitplan für die Endlagersuche oder formal für das Standortauswahlverfahren ist ja in drei Phasen gegliedert. Und wir stehen gerade relativ kurz vor Abschluss dieser ersten Phase, nämlich der Ermittlung der Standortregionen für die übertägige Erkundung. Geben Sie uns doch mal bitte einen groben Überblick, was kommt da jetzt noch innerhalb dieser Phase, aber auch in den beiden anderen Phasen. Also wie sieht dieser ganze Prozess aus, bis wir dann tatsächlich irgendwann ein Atommüllendlager haben?
Ich würde vielleicht nochmal in der Geschichte beginnen, weil ich glaube, man muss diesen Prozess und dieses Verfahren ist nicht ganz losgelöst, so von der Geschichte zu betrachten. Deutschland hat sich ja sehr früh aufgemacht, als sozusagen die ersten Kernkraftwerke in Deutschland betrieben worden sind, zu überlegen, wo können eigentlich in Deutschland mit den Abfällen untergebracht werden. Wir haben dann die Geschichte eben, die sehr stark mit Niedersachsen verbunden ist. Niedersachsen ist sicherlich das Bundesland, in dem sich sozusagen diese Geschichte der Kernkraft, aber auch der nuklearen Abfälle am stärksten spiegelt. Sozusagen ist dann die Entscheidung damals gefallen, in den 70er Jahren zu sagen, hier Gorleben ist sozusagen der Ort, an dem das Endlager errichtet werden soll. Danach hat sich sozusagen großer Protest entzündet, der die Republik Jahrzehnte geprägt hat, auch verändert hat. Und mit dann dem erneuten Ausstieg 2011 aus der Atomkraft und der damals verbundenen Ethikkommission, Endlagerkommission und dann dem Entscheid zu sagen, wir stellen die Endlagerung auf neue Füße, wir lassen sozusagen das Endlager Gorleben, wird sozusagen der Standort Gorleben wird betrachtet wie jeder andere Standort in Deutschland auch, hat man ein neues Verfahren gestartet. Das war jetzt vor 10 Jahren, also noch vor gar nicht so langer Zeit. Und man hat dann eben angefangen zu sagen, wir beginnen mit einer neuen weißen Landkarte, wo es keine Vorfestlegung in Deutschland gibt. Man hat dann alle Geodaten zusammengenommen und hat sich diese Geodaten angeschaut und nach den Kriterien, die im Stand AG festgelegt sind, bewertet, welcher Standort dort geeignet ist, um in eine weitere Suchphase zu gehen, nämlich eine obertägige und danach eine untertägige Erkundung. Das sind dann die weiteren Phasen, die sich da anschließen. Und wir befinden uns jetzt eben in dieser Endphase, der ersten Phase, also der, wo wir die vorhandenen Geodaten sich genau angeschaut werden. Und und dort wird eben jetzt die einzelnen Teilgebiete, die identifiziert worden sind, in Deutschland bewertet. In Niedersachsen sind es 56 Teilgebiete, die sich dort genau angeschaut werden. Das sind 78% der niedersächsischen Landesfläche, wo diese Geodaten sich angeschaut werden. Und jetzt sind wir quasi kurz vor der Phase, wo dann wirklich von diesen 54% bundesdeutsche Landesfläche wir am Ende dann auf nur wenige Regionen in Deutschland die sich fokussieren wird. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Kolleginnen und Kollegen in der BGE, sind vor allem Geologen dort, die sich mit diesen Geodaten beschäftigen, wie so eine Art Sieb-Verfahren machen. Also die nehmen immer wieder ein feineres Sieb und sieben sozusagen diese einzelnen Teilgebiete durch und schauen sich dort an, sind alle Anforderungen, die wir an einen Ort stellen, im tiefen Untergrund, wo man Endlager richten kann, erfüllt oder nicht. Also zum Beispiel das Deckgebirge, ist es stark genug? Ist dort sozusagen das Deckgebirge auch oder ist der Berg groß genug, um dort ein Endlager zu errichten? Und das wird sich eben nach und nach jetzt sozusagen immer stärker fokussieren. Und die BGE bringt jedes Jahr die Daten heraus, gerade sozusagen der aktuelle Stand. Und wir werden jetzt im Herbst nochmal eine Datenveröffentlichung bekommen. Und danach dann Ende 27 dann den Standortregionenvorschlag der BGE übermittelt bekommen als Base. Und dann ist sozusagen, kommen wir von einer gefühlten Nichtbetroffenheit von 54% der deutschen Landesfläche auf wenige Regionen zurück. Und das ist sicherlich dann eine ganz entscheidende Phase dann am Ende dieser ersten Phase, in der wir uns dann befinden.
Man hat sich also bewusst für ein deutlich aufwendigeres, kompliziertes Verfahren entschieden, um die Fehler aus den 70er Jahren nicht zu wiederholen. Der Standort Gorleben war ja eigentlich eher so eine politische Entscheidung, wenn man gesagt hat, das war an der innerdeutschen Grenze in einem nicht so dicht besiedelten Gebiet und Niedersachsens Ministerpräsident hat damals gesagt, ja, da kann man das machen. Was keine Akzeptanz gefunden hat. Und das große Ziel ist jetzt, mit einem komplizierten, langwierigen Verfahren mehr Akzeptanz zu erzielen.
Ich würde es nicht kompliziert und langwieriges Verfahren nennen. Ich würde sagen, wissenschaftsbasiertes Verfahren. Und wissenschaftliche Entscheidungen oder Bewertungen brauchen einfach eine gewisse Zeit auch, um so ein großes Mammutvorhaben, das wir jetzt seit 10 Jahren in Deutschland auch vor der Brust haben, nicht die Bewertung der gesamten Landesfläche, der deutschen Landesfläche im tiefen Untergrund vorzunehmen. Und ja, man hat das Verfahren völlig umgestellt. Das alte Verfahren war eben eines, man hat sich angeschaut, wo ist ein Salzstock? Davon ging man aus, dass das ein gutes Wirtsgestein ist in Deutschland und wo gibt es eine politische, ja, ein Ort, wo man sozusagen dieses Endlager richten kann. Und das war eine reine politische Entscheidung damals, natürlich auch schon mit wissenschaftlichen Kriterien, aber nicht mit einer transparenten wissenschaftlichen Suche und schon gar nicht mit einem vergleichenden Verfahren, in dem wir uns heute befinden. Und damit hat man das schon sehr umgedreht, gesagt, erst spricht die Geologie und danach folgt dann die Politik der Geologie, also der Wissenschaft. Und so ist das jetzige Verfahren aufgesetzt. Der Deutsche Bundestag im jetzigen Verfahren wird 3-mal entscheiden, ja, aber immer auf der Grundlage eben von wissenschaftlichen Untersuchungen, Bewertungen. Wenn der Standortregionenvorschlag der BGE eben zu uns kommt, werden wir ihn auch nochmal als Bundesamt bewerten und das dann dem Bundesministerium geben und dann in den Bundestag einspeisen. Und das wird natürlich alles sehr transparent dann auch diskutiert, anders als das eben damals bei der Gorleben-Entscheidung war. Und diese Prinzipien, Wissenschaftsbasiertheit, Transparenz, Beteiligung der Öffentlichkeit, das sind Prinzipien, die eben aus der ja, gescheiterten Geschichte des Endlager Gorlebens sozusagen abgeleitet sind und sich im heutigen Gesetz wiederfinden. Und ja, diese Suche ist eben eine, die nicht Monate dauert, sondern Jahrzehnte. Das ist eben diesem Verfahren auch geschuldet. Aber eben auch der Versuch, damit eine Akzeptanz zu finden, anders als bei einer politischen Entscheidung, wo es in der Vergangenheit eben keine Akzeptanz gefunden hat und damit eben auch zu keiner Lösung für den Umgang mit diesen hochradioaktiven Abfällen geführt hat.
Über die Punkte Betroffenheit und Beteiligung und Akzeptanz werden wir jetzt immer wieder reden, uns immer weiter damit beschäftigen und annähern. Sie haben jetzt schon gesagt, es ist ein Prozess, der schon seit 10 Jahren dauert. Sie sagen, das ist doch gar nicht so lange, aber ehrlich gesagt, für die allermeisten Menschen, die sich jetzt nicht regelmäßig damit beschäftigen, so wie Sie jeden Tag und wie ich alle paar Monate, ploppt das so alle Jubeljahre mal auf. Dann wird wieder eine Karte veröffentlicht, das geht dann durch die Medien und entweder ist die eigene Heimat noch Teil der Gebiete, die noch im Rennen sind oder eben nicht. Und wenn sie noch im Rennen ist, dann ist die Betroffenheit erstmal sehr groß, aber dann flacht sie ja ganz schnell wieder ab. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Es gibt dann ganz kurz so einen Aufmerksamkeitspeak und dann ist es wieder vorbei. Dann ist eher so die Frage, ja, was kümmert es mich? Die Entscheidung ist kompliziert und in weiter Ferne. Erleben Sie das auch so und empfinden Sie das eigentlich als frustrierend, dass das, was womit Sie sich jeden Tag beschäftigen, die Menschen nur vielleicht einmal im Jahr, alle 2 Jahre interessiert?
Nein, also uns frustriert es überhaupt nicht. Wir rechnen auch damit. Es ist eben so, dass wir heute noch 54% der deutschen Landesfläche in der Suchkulisse sind. Das ist sehr viel. Dadurch gibt es keine regionale Betroffenheit. So wie Sie es beschrieben haben, flackert die quasi dort auf, wo gerade die Teilgebietskarte dann noch ausweist, dass man dieses Gebiet auch in die nächste Phase weiter mitgenommen wird. Aber letztlich gehen wir davon aus, dass mit dem Standardregionenvorschlag, der Ende 27 dann von der BGE kommen wird, da wird eben dann es eine sehr, sehr große Einengung vonstatten gehen und dann wird regionale Betroffenheit entstehen. Und dann werden wir sozusagen in eine neue Phase kommen, auch in andere Diskussionen. Und ich glaube, dann ist das, was Sie jetzt beschreiben, dass man sozusagen dass immer nur sozusagen eine sehr kurze Betroffenheit ist, wird nicht so sein, weil diese Regionen dann einige Jahre oder Jahrzehnte mit in der Suchschleife bleiben werden, bis man am Ende dann den Standort festlegt mit der größtmöglichen, bestmöglichen Sicherheit für diese Abfälle. Und das ist sozusagen ein bisschen in der Natur der Sache dieser Suche, dass sie so lange dauert. Das hat einmal damit zu tun, dass die Landesfläche Deutschlands sehr groß ist, anders als zum Beispiel in anderen Ländern der Schweiz, die haben die viel kleinere Landesfläche. Dann ist es eben auch so, dass diese Suche in Deutschland ja auf mehrere Wirtsgesteine fokussiert ist. Also man braucht sozusagen nicht eine Methode für ein Wirtsgestein, sondern für 3 Wirtsgesteine. In Deutschland sucht man in Salz, in Ton und im kristallinen Gestein. Das macht die Suche in Deutschland komplizierter, aber sicherlich am Ende auch erhöht es die Möglichkeit, auch wirklich den bestgeeigneten Standort zu finden. Ein Standort, wo wir eben mit diesen her Abfällen, die über viele Generationen, über mehrere hunderttausend Jahre sehr, sehr gefährlich sind, so umgehen können, dass wir zukünftigen Generationen keine Belastungen hinterlassen, keine Risiken aufbürden. Und das ist was uns motiviert im Amt, wo auch viele junge Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen und sagen, ja, ich will mein Leben, meine Arbeitszeit, mein Wirken sozusagen in so ein Umweltprojekt mit reingeben, da jetzt auch Verantwortung zu übernehmen für diese Hinterlassenschaften aus der Zeit der Produktion, Stromproduktion aus den AKWs, um damit eben auch einen Beitrag zu leisten. Wir alle haben davon profitiert, im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Und jetzt übernehmen wir gemeinsam die Verantwortung dafür, dass diese Abfälle auch sicher gelagert werden können.
Sie haben jetzt schon die zeitliche Dimension auch in die Zukunft gerichtet angesprochen. Also es dauert noch eine Weile, bis wir überhaupt einen Standort haben, dann ein Standort ausgewählt haben. Dann muss da gebaut werden und dann wird irgendwann eingelagert und dann soll es da ja eine unfassbar, fast unvorstellbar lange Zeit sicher gelagert werden. Das ist ja auch noch eine Dimension dieser Endlagersuche. Es soll ein Lager sein, das nicht mehr angerührt wird, das aber trotzdem auch noch in Jahrhunderten die Zivilisation als so ein Lager erkennen kann. Ich finde das immer beeindruckend, vielleicht beängstigend, wenn man sich vorstellt, wie sich die Welt bis dahin gewandelt haben wird und dass man sich dann jetzt schon Gedanken machen muss, dass da bitte niemand versucht, eine U-Bahn zu bauen zum Beispiel oder was auch immer für Fortbewegungsmöglichkeiten man dann hat.
Man würde in dieser Tiefe auch keine U-Bahn bauen und das ist eben diese Idee dahinter. Wir können eben nicht die Nachweise erbringen, dass wir technische Möglichkeit haben, mit diesen Abfällen so umzugehen, dass wir mehrere 10.000 Jahre, 100.000 Jahre hier die Sicherheit nachweisen können. Und die Idee ist eben zu sagen, wir machen das nicht technisch, sondern wir machen das mit der Geologie. Und die Geologie kann eben diese Zeiträume einmal abschätzen, auf der einen Seite. Und mit der Geologie können wir Nachweise erbringen, dass sozusagen diese Stoffe dauerhaft eingeschlossen sind im tiefen Untergrund und damit sich nicht freigesetzt werden in die Biosphäre und damit Mensch und Umwelt oder zukünftige Menschen sozusagen gefährden. Und das ist die Idee dahinter, diese Abfälle in den tiefen Untergrund zu bringen, dort einzuschließen in 700 Meter oder tiefer, um dort sozusagen dann zu verbleiben, bis sie eben dann, ja, die Halbwertszeiten so sind, dass sie eben dann auch niemanden mehr gefährden. Und das ist eben eine sehr voraussetzungsvolle Aufgabe, das dann nachzuweisen, auch dann am Ende auch zu organisieren, diese Abfälle dann auch einlagern zu können. Und das dauert eben Jahrzehnte und zeigt eben auch, wie problematisch der Umgang mit diesen Stoffen ist, wie voraussetzungsvoll der sichere Umgang mit diesen Stoffen ist. Und deswegen ist es eben nicht mal im Vorbeigehen zu regeln, sondern ist eben ein Generationenprojekt, das wir hier als Aufsichtsbehörde bei uns haben und für das wir täglich arbeiten und für das auch andere nachfolgende Generationen, neue Präsidenten, neue Kolleginnen und Kollegen in Aufsicht und Genehmigung arbeiten müssen, um das zu gewährleisten. Das kann man eben nicht, ja, im Vorbeigehen einfach nicht machen.
Damit sind wir wieder bei der Einstiegsfrage, werden wir das noch erleben? Und wahrscheinlich wird es so sein, dass unsere Nachfolger in unseren aktuellen Positionen sich noch mit dieser Frage beschäftigen werden.
Ja, und das Ulmer Münster und der Kölner Dom sind auch nicht in einer Generation gebaut. Und so muss man es ein Stück weit sehen. Ne? Es ist ein Generationenprojekt. Das entzieht sich eben auch der Logik dann von tagesaktuellen Ereignissen oder Legislaturperioden. Das ist eben eine Aufgabe, die wir als Gesellschaft nur gemeinsam über mehrere Jahrzehnte mit einer gemeinsamen Konsens, dass wir mehrere Jahrzehnte an diesem Projekt arbeiten, auch hinbekommen. Und was wir in Deutschland hier haben, ist ein Gesetz, das es ermöglicht, das auch funktioniert. Ja, wir sehen das jetzt seit 10 Jahren, dass dieses Verfahren funktioniert. Wir können damit am Ende einen Standort identifizieren, wo ein Endlager gebaut werden kann. Und wir sehen auch, dass der Konsens jetzt über 10 Jahre hält, ne? Dass die Konflikte, die es in der Vergangenheit zu diesen Fragen gab, nicht in der gleichen Weise aufbrannten, dass Menschen heute in einen Dialog kommen aus Zivilgesellschaft und aus der Betreiberseite aufeinander und dabei auch zu gemeinsamen Ergebnissen kommen. Und von daher sehen wir, dass das Verfahren funktioniert und wir haben eine Chance damit, mit diesen Abfällen sorgsam umzugehen und dann eben am Ende auch dieses Endlager zu finden. Und das ist allen wert, dafür zu arbeiten. Dafür braucht es aber wirklich eine ganze Gesellschaft, einen Konsens darüber und Es braucht dann eben auch Akteure, die das dann dauerhaft tragen. Und deswegen gibt es uns als Bundesamt, deswegen gibt es die BGE als Gesellschaft, die das Endlager sucht. Es gibt ein nationales Begleitgremium aus Menschen aus der Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit, die Akteneinsichtsrechte bei uns haben, die da genau drauf schauen, um Transparenz herzustellen. Aber das wird uns noch einige Jahre, Jahrzehnte beschäftigen.
Nun zeichnet sich ja auch schon ab, dass das ursprüngliche Datum, das man anvisiert hatte, 2031, nicht zu halten ist. Sie haben es eingangs auch schon gesagt, es verschiebt sich alles eher in die 50er, 60er Jahre wahrscheinlich, dass ein Standort identifiziert worden ist. Sie haben es schon gut erklärt, woran das liegt, aber sehen Sie denn eine Möglichkeit, das Verfahren doch noch zu beschleunigen?
Also diese Zahl 31, dem Gesetzstand, war immer eine politische Zahl. Wenn man damals mit den Expertinnen und Experten gesprochen hat, dann war sehr vielen sehr klar, dass diese Zahl nicht zu halten sein wird. Und heute rennen wir dieser Zahl immer noch hinterher. Wir haben die Beschleunigungsdebatte, aber wir haben vor allem auch eine defizitäre Debatte auf das Verfahren, so als ob wir heute schon zeitlich hinterherhinken würden, als ob das Verfahren heute schon sozusagen so gelaufen wäre, dass wir hier Zeit verspielen würden mit diesem Verfahren. Das ist nicht der Fall. Diese Zahl 31 war immer eine politische in unserer Sicht. So, wenn man das Verfahren eben jetzt sozusagen die einzelnen Schritte aneinanderreiht, landet man sozusagen in Abschätzung zwischen den 40er Jahren und 70er Jahren. Das ist für viele Menschen nicht akzeptabel. Wir machen auch Umfragen als Bundesamt. Wir haben dann so einen Forschungsbereich, wo wir alle zwei Jahre eine repräsentative Umfrage machen. Und wir sehen, wir verlieren die Bevölkerung in den 40er Jahren in der Akzeptanz für dieses Verfahren, wenn es länger dauert. Und deswegen ist diese Frage, die Sie gerade gestellt haben mit der Beschleunigung, essentiell, um auch das Verfahren, die Akzeptanz für dieses Verfahren zu halten. Und wir haben als Bundesamt in den letzten Jahren uns sehr intensiv für die Beschleunigung auch eingesetzt. Immer unter der Prämisse, dass die Grundprinzipien des Verfahrens erhalten bleiben. Also Wissenschaftsbasiertheit, Beteiligung, Transparenz, lernendes Verfahren, Dialogorientierung, dass die erhalten bleiben, aber dennoch man das Verfahren ein bisschen umgestaltet, um dann schneller zu einer Identifikation des Standorts zu kommen. Und da haben wir eben Vorschläge gemacht. Einmal den Vorschlag, dass man auf eine untertägige Erkundung durch Bergwerke verzichtet. Man kann heute mit modernen Bohrtechniken, das hat die Schweiz gezeigt, das sehr gut auch einen Standort finden, ohne das Auflassen eines Bergwerks, das nochmal mindestens 1 bis 2 Jahrzehnte Suchverfahren obendrauf bedeutet. Und indem man eben dann auch der BGE, also der Gesellschaft, die das Endlager sucht, die Betretungsrechte dann in der obertägigen Erkundung und bei den Bohrungen erleichtert, um damit dann das Verfahren so zu komprimieren, dass man dann auch in den 40er Jahren dann auch landet mit der Identifikation des Standorts. Und ich habe die letzten Meldungen auch gerade durch Referentenentwürfe und anderes oder Vorentwürfe, die da durch die Medien gegangen sind, so wahrgenommen, dass diese Ideen aufgegriffen worden sind aus dem Ministerium. Und ich hoffe, dass die Politik da an das Gesetz sozusagen auch diese Dinge verändert, dass es dann eben auch möglich ist, dann in jetzt, sage ich mal, 15 bis 20 Jahren dann auch diese Aufgabe zu vollenden. Und das ist aber nur möglich, wenn wirklich das Gesetz verändert wird, weil im Augenblick es eben keine Optionalität gibt bei der Frage der untertägigen Erkundung.
Ich sehe da, was die Ansprüche an Beschleunigung und Beteiligung angeht, ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite droht ein allzu langwieriges Verfahren, die Bürger zu verlieren, die sich dafür interessieren, klang eben schon an. Auf der anderen Seite kann Beschleunigung ja auch zulasten von Beteiligung gehen, weil dann, das zumindest wurde ja beim Endlagerforum auch schon diskutiert, dass dann gesagt wird, man hat keine Zeit mehr, das nachzuvollziehen, was da gerade wissenschaftlich passiert. Wenn Prozesse gerafft werden, dann gibt es weniger Möglichkeiten zu sensibilisieren, sich mit den komplizierten Themen auseinanderzusetzen oder nochmal nachzufragen, weil ja auf der anderen Seite neben den Wissenschaftlern auch immer noch Laien sich in diese Themen einarbeiten sollen. Gibt es für Sie eine Lösung dieses Konfliktes?
Nein, das ist ein Konflikt, der dauerhaft vorhanden sein wird und der immer wieder aufflackern wird und in jeder Phase auch neu ausgehandelt werden wird. Die Geschichte zeigt uns aber in Deutschland, ohne Beteiligung werden wir keinen Endlagerstandort finden. Jetzt geht es eben darum, Beteiligung ganz konkret zu organisieren. Und dieses Verfahren, so wie es der Bundestag beschlossen hat im Stand AG, sieht sehr große Beteiligungsformate vor. Übrigens auch dauerhaft über die gesamte Zeit des Verfahrens. Das beginnt beim nationalen Begleitgremium, geht weiter bei den Regionalkonferenzen, die dann in den Regionen eingerichtet werden, die dann in weiteren Suchverfahren betrachtet werden. Das kennt aber auch noch andere Formen. Und diese Beteiligung, die wir jetzt ausgestalten, die muss natürlich über die gesamte Strecke des Suchverfahrens stattfinden. Und deswegen sehe ich da erstmal diesen Widerspruch sozusagen immer in der Frage, welche Rechte bekommen Bürgerinnen und Bürger? Was ist eigentlich die Aufgabe von Beteiligung? Das muss immer wieder neu definiert und auch geklärt werden. Für uns ist vollkommen klar, auf einer Regionalkonferenz wird am Ende nicht entschieden, wo der Standort ist. Auf einem Beteiligung oder einem Forum Endlagersuche wird am Ende auch nicht entschieden, wo das Endlager hinkommt. Aber diese Formate wirken auf diesen Prozess, denn sozusagen in der Entscheidungskette der vielen Entscheidungen, die man bis zum Endlager braucht, sozusagen ja Leitplanken, die dann diese Entscheidung beeinflussen. Und das ist, denke ich, ganz entscheidend, dass wir über dieses ganze Verfahren Beteiligung haben. Aber natürlich sollte das Verfahren nicht verlängert werden durch die Beteiligung. Und deswegen geht es, das klug zu organisieren, parallel zu organisieren. Aber gerade am Anfang, und das zeigen ja auch andere Infrastrukturvorhaben, ist die Beteiligung essentiell. Und deswegen sollte es jetzt in dieser ersten Phase auch mit den Regionalkonferenzen bis dann sozusagen Ende der ersten Phase, wir das Verfahren auf gar keinen Fall verändern. Und danach diese Formate, die ja dann über mehrere Jahrzehnte bestehen werden, also so eine Regionalkonferenz auch in der Schweiz, wo es die ja auch gibt, da ist diese Idee auch entnommen worden, ja, und dann bei uns ins Gesetz gekommen, sozusagen ist das ja über mehrere Jahrzehnte gelaufen. Auch da werden sich Fragen stellen, dass sich immer wieder neue Bürgerinnen und Bürger in diese Formate einbringen. Also ich glaube, es wird da nicht dazu kommen, dass es zu wenig Beteiligung gibt, sondern man eher auch immer wieder Menschen in die Beteiligung bringt, motivieren muss, um auch in die Beteiligung reinzugehen. Und das werden sich sicherlich neue Fragen stellen. Und das ist tatsächlich was es in der Bundesrepublik Deutschland in dieser Form noch nie gab. Es geht auf die niedersächsische Geschichte um die Freie Republik Wendland, um diese Fragen am Ende zurück, ja. Und das ist der Versuch, es vollkommen anders zu machen, auf Augenhöhe mit Bürgerinnen und Bürgern, die in diesen Entscheidungsprozess mit hineinzunehmen. Und das ist ein Schatz, den wir hier auch umsetzen dürfen als Amt. Ein Beitrag auch für eine andere Demokratie, ein Stück weit eine direktere Demokratie. Eine Demokratie, die die Beteiligung und Bürgerinnen und Bürger viele Mittel auch selbst in die Hand gibt. Von den Mitteln, dass die Regionalkonferenzen eigene Gutachten machen können, wissenschaftliche Gutachten machen können, um sozusagen die Dinge nochmal zu überprüfen, dass dort Geschäftsstellen betrieben werden, dass sie eine eigene Öffentlichkeit haben und dass sie vor allem deren Agenda selbst bestimmen, die Bürgerinnen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und in dem Sinne ist es, wir sind ja hier in Hannover, ja, ein bisschen auch ein Beitrag sozusagen für der mich immer an Hannah Arendt erinnert, ja, wo die Bürgerinnen und Bürger sich eben in der Agora treffen, ihre Dinge selbst regeln, ja, und damit einen Beitrag für Demokratie und hoffentlich auch ein Beispiel dafür, wie man Infrastrukturprojekte in Zukunft auch mit voranbringt und vielleicht auch damit einen Beitrag, Demokratie zu erneuern, mit Infrastruktur und komplexen Fragen anders umzugehen.
Lassen Sie uns doch gerne nochmal diese Form der Partizipation ein bisschen auseinanderdividieren, ein bisschen deutlicher machen, was da wer machen kann. Auch wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich möchte da gerne mitmachen, wie geht das eigentlich, wie viel kann man da tun? Wenn ich das richtig im Blick habe, gibt es das nationale Begleitgremium, wo einfache Bürger, sage ich jetzt mal, mitmachen können. Dann gibt es das Forum Endlagersuche, das auch im vergangenen November, meine ich, hier in Hannover Station gemacht hat. Und dann wird es irgendwann diese Regionalkonferenzen geben. Erste Frage, sind das alle Formate, die für Partizipation stehen?
Nee, es gibt noch ein weiteres Format, das ist der Rat der Region, der eingerichtet wird. Da werden sozusagen Regionen, die in der Suche sind, aber auch Regionen, in denen heute schon die Abfälle sind, sich zusammenschließen, eine Geschäftsstelle bilden und dort die Interessen der Regionen auch mit in das Verfahren einbringen. Das ist ein zusätzliches sozusagen Beteiligung, der jetzt, sage ich mal, eher auf diese regionale Ebene abzielt. Wir sind heute schon als Bundesamt direkt in der Beteiligung. Das beginnt bei der Information der Bürgerinnen und Bürger mit unserem Infomobil, wo wir unterwegs sind. Wir begleiten sozusagen das Planungsteam für das Forum Endlager über das ganze Jahr. Dort sind ja Menschen aus der Zivilgesellschaft auf den Forumstagen oder auf dem Forum gewählt. über das Jahr, die das nächste Forum vorbereiten, sich mit hochkomplizierten Fragen der Geologie und der Verfahrensarchitektur und der Beteiligung beschäftigen, über das ganze Jahr, die dann dieses Forum aus der Zivilgesellschaft vorbereiten. Also wenn wir jetzt Station machen mit dem Forum Endlagersuche hier in Hannover, dann ist das Programm dort von den Bürgerinnen und Bürgern bestimmt, die sich dort eingebracht haben. Und da kann sich jeder einbringen, auch gerade jetzt in der jetzigen Phase, und dann dort auch beteiligen. Und das ist so ein Zwischen, sag ich mal, Beteiligungsformat, das sozusagen eingerichtet worden ist, weil eben diese Suche sich verlängert hat, ja, weil man eben im Gesetzesprozess gar nicht an diese Phase in der Form dachte. Und ja, das wird abgelöst werden dann durch eben die Regionalkonferenzen. In dem Augenblick, wo sich auf wenige Regionen fokussiert, werden wir als Bundesamt dann in den Regionen Regionalkonferenzen ermöglichen. Da kann jeder Bürger einer Region hingehen, der dazu berechtigt ist, und dann eben sich einbringen in diesen Prozess, sich wählen lassen in den Vertretungskreis und dann eben die Region dann auch vertreten in diesem Suchprozess, ne? Dann wird es darum gehen, dass dort die Regionalvorschläge diskutiert werden, Stellungnahmen verfasst werden und die Region dann auch eine Stimme erhält in diesem Verfahren. Und da werden wir dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger ganz intensiv darüber diskutieren können. Und die Blaupause dafür ist eben die Endlagersuche in der Schweiz gewesen, wo die Regionalkonferenzen über die gesamte Suche hinaus mitgearbeitet haben. Dort wurde dann über Geologie gesprochen, über die Gestaltung der Oberthekenanlagen, aber eben auch über Regionalentwicklung. Und das sieht heute das Gesetz auch vor, dass in den weiteren Phasen dann in diesen Regionalkonferenzen über Regionalentwicklung gesprochen wird, weil es geht ja nicht nur darum, einer Region Lasten aufzubürgen, sondern auch einer Region Perspektiven aufzuzeigen, wie diese Lasten ausgeglichen werden können. Und das gehört dazu. Und ja, wenn man so weltweit jetzt sozusagen in die Endlagersuche schaut, dann sieht man, dass es diese partizipativen Elemente, diese Beteiligungselemente überall gibt, aber sicherlich die Schweiz und Deutschland hier am stärksten sind.
Damit das Beteiligungsverfahren weiter funktioniert, muss ja eigentlich dafür gesorgt werden, dass zum einen die Bevölkerung motiviert bleibt. Ich denke, das wird sich durch die regionale Betroffenheit noch verstärken, dass eine Motivation entsteht dadurch, dass ein Standort vor der eigenen Haustür entstehen könnte. Die andere Bedingung ist ja aber auch, dass das Wissen weitergegeben wird. Ich erlebe es so, dass die Beteiligungsformate aktuell noch sehr davon leben, dass da altgediente Mitglieder der Anti-AKW-Bewegung sich einbringen, die wirklich über Jahrzehnte sich mit Kernkraft und dem Rückbau und der Endlagerung beschäftigt haben. Gibt es da perspektivisch ein Generationenproblem? Kommt da zu wenig nach, weil es keine Kernkraftwerke mehr gibt und weil die konkrete Betroffenheit und die Beschäftigung erstmal nachgelassen hat? Oder machen Sie sich da weniger Sorgen?
Also natürlich ist es so, dass es weniger Menschen gibt, die sich dafür engagieren. Es gibt weniger Menschen, die sich in diesen Prozess hineinbegeben. Der Großkonflikt um die Nutzung der Kernkraft ist mit dem Atomausstieg unter Merkel beendet worden. Ja, es gibt natürlich immer wieder die Diskussion dazu, aber letztlich hält dieser Konsens und damit auch die Endlagersuche. Dadurch kommen aber auch weniger neue Menschen hinzu. Dennoch ist es so, wir sind ja mit dem Forum mit dem Forum jetzt auch einige Jahre unterwegs und mit dem Planungsforum Endlagersuche. Und da gibt es neue Menschen aus Regionen, die mit ganz anderen Motivationen als Menschen in den 70er und 80er Jahren in das Verfahren hineingehen, die sich sozusagen für dieses Generationenprojekt engagieren wollen, auch junge Menschen. Aber es sind weniger geworden. Und natürlich ist diese Frage Wissenserhalt, Know-how-Erhalt ganz essentiell. Und deswegen gibt es unter anderem auch die Regionalkonferenzen, um dort eben dann regional Wissen aufzubauen, Menschen sozusagen auch mit den Themen, das Thema Endlagersuche und die Fragen, die darum sich ranken, auch sozusagen nochmal zu verdeutlichen, weil die ersten Bilder, die man hat, wenn man an das Thema Endlager in Deutschland denkt, dann sind es natürlich die Bilder, die wir aus der Asse kennen, sozusagen einem Bergwerk, in das man nie hätte atomare Abfälle einlagern dürfen, oder das sind die Bilder sozusagen des Protestes aus Gorleben heraus. Und eben nicht sozusagen dessen, was wir jetzt eigentlich planen mit einem Endlager und mit den Fragen, wie man sozusagen in Zukunft damit auch umgehen will. Und das sind sicherlich auch einfach, jede Generation wird da sozusagen sich neu mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, weil die Abfälle sind da. Er ist nicht einfach weg, aber es ist eine Herausforderung für uns, hier Menschen in der Zivilgesellschaft zu gewinnen. Aber es ist auch eine Herausforderung natürlich in einer älter werdenden Gesellschaft, beim Fachkräftemangel, auch für uns als Behörde, aber auch für die Betreiber und andere Menschen zu begeistern, für Berufe, die wir für die Endlagerung brauchen. Vom Strahlenschutz bis jemand, der sich mit den Fragen eines Endlagers in der Geologie beschäftigt, ist es nicht so einfach. Und da haben wir zum Beispiel als Amt jetzt ein Doktorandenprogramm aufgelegt, um Menschen ganz gezielt auch auszubilden, die Möglichkeit zu geben, ihren Berufsleben zu starten, sozusagen mit dem Thema Entsorgung der Abfälle, weil es uns Jahrzehnte noch beschäftigen wird. Und da Menschen hineinzubekommen, ist eine Daueraufgabe, die wir haben.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass Niedersachsen ganz besonders betroffen ist. Ich denke, wir sind uns da einig, dass höchstwahrscheinlich, wenn dann Ende 27 die Standortregionen nochmal bekannt gegeben werden, dass Niedersachsen da noch mit dabei sein wird. Die Betroffenheit wird also hier in Niedersachsen weiter
stehen. Da wissen Sie tatsächlich mehr als ich an der Stelle, wenn das so wäre. Das ist noch völlig offen. Ja, wie gesagt, heute 54% der Landesfläche, am Ende wenige Regionen in Deutschland, die dann übrig bleiben werden. Wo die liegen, ist heute noch nicht klar, weil eben dieses Suchverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Dieses 7, von dem ich vorher gesprochen habe. Es wird heute eigentlich in allen Bundesländern noch gesucht, außer im Saarland aufgrund der Bergwerksaktivitäten dort. Das Ruhrgebiet ist auch weit ausgenommen. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es eigentlich keine Flächen mehr. Aber alle anderen Bundesländer haben tatsächlich noch Flächen in der Suchkulisse. Und ich glaube, dass wir, wenn man diese drei Gesteinsarten sich anschaut, da am Ende dann auch eine Landkarte sehen werden, die sich sicherlich über die Republik verteilt.
Dann haben Sie mir damit jetzt gerade ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Denn ich wollte eigentlich jetzt dazu aufrufen, dass die Kommunalpolitiker, Landtagsabgeordneten in Niedersachsen sich doch langsam mal darauf vorbereiten sollten, auf diesen Stichtag 31. Dezember 2027, allerspätestens dann, soll klar sein, in welche Richtung es geht, welche Standortregionen ausgewählt werden, dann für die nächste Phase der Erkundung. Dann Anfang 2028 sollen ja die Regionalkonferenzen einsetzen. Was würden Sie denn jetzt jemandem raten, der hier in Niedersachsen Kommunalpolitik macht oder direkt gewählter Landtagsabgeordneter ist und sich irgendwie mit seiner Region beschäftigen muss? Ab wann sollte man sich selbst, sein Team, seine Umgebung mal darauf vorbereiten, dass eventuell dieses Thema Standortauswahlverfahren sie noch beschäftigen könnte?
Also es ist sicherlich so, dass jetzt im Herbst es eine weitere Einengung geben wird, ne, mit den Verfahrensständen der BGE. Da drauf zu schauen, ist sicherlich sinnvoll. In Niedersachsen sind noch einige Flächen oder ein Großteil der Flächen bis heute nicht bewertet. Das wird sich ändern jetzt in diesem nächsten Schritt. Und da wird man dann schon auch einen Hinweis bekommen, ob die Region, wie die bewertet ist, ob sie im Verfahren weitergeht, sozusagen in diesen letzten Schritt dann hinein der Bewertung dann auch. Und da gibt es sicherlich einen Hinweis darauf. Und dann sicherlich einfach sozusagen jetzt in diesem nächsten Jahr mit diesem Format, mit diesem Verfahren vertraut zu machen, weil wir werden sehr zügig dann 28 starten. Im ersten Halbjahr wird es sozusagen die ersten Vollversammlungen dann in den Regionen geben. Und das wird sicherlich die Diskussion der Menschen sozusagen um diesen Jahreswechsel 27, 28 in diesen Regionen und damit aber auch in den Ländern natürlich stark bestimmen. Da werden sich die geologischen Landesdienste dann einbringen mit Bewertungen. Wir werden sicherlich dann auch eine große Konferenz in Berlin haben, wo man alle Regionen nochmal zusammenbringt, nochmal alle auf den Stand bringt, auch erzählt, was ist in den letzten Jahren in der Beteiligung gelaufen, welche Diskussionen gab es, warum sieht der Vorschlag aus, wie er heute aussieht, was bedeuten die Farben dort in den Karten, die die BGE hat, warum Endlagerung, keine andere Option, all diese Fragen werden nochmal aufkommen und die werden Kommunalpolitikerinnen, Landespolitikerinnen auch diskutieren müssen, genau wie die Bundespolitikerinnen, denn dieses Verfahren ist eines, das nur funktioniert, wenn die einzelnen Ebenen des Staates, Land, Bund, Kommune eng zusammenarbeiten, zusammenstehen und wir als Bundesamt heute ja auch schon für Klarheit sorgen, gerade für Kommunalpolitikerinnen, aber auch für Bürgermeisterinnen. Wir haben ein Informationsangebot, haben dort halt Briefings, führen regelmäßig auch Gespräche durch, auch Schulungen durch, um eben ja allen dieses Verfahren deutlich zu machen, wie es abläuft und auch die notreichenden, hinreichenden Informationen an die Hand zu geben, um dann eben auch Bürgerinnen und Bürgern eine Antwort zu geben. Und das ist letztlich ein Verfahren, das ja überparteilich ist, getragen von Bund, Ländern und den Kommunen und Nur so kann es am Ende gelingen, denn am Ende ist es keine Entscheidung des Bundes allein, sondern wir müssen sie als Gesellschaft gemeinsam treffen.
Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt, wo es immer konkreter wird und die Betroffenheit kommt und die vielleicht in Ablehnung umschlägt und die sich wiederum auswirkt auf politische Wahlentscheidungen und dann in ein paar Jahren mehr und mehr an mehr und mehr Orten vielleicht politische Kräfte an der Macht sind, die sagen, wir teilen aber diesen ganzen Prozess nicht mehr. Wir scheren aus diesem eben beschriebenen breit getragenen Konsens aus und sagen, Endlagersuche, warum eigentlich?
Ja, das kann natürlich passieren, dass sich sozusagen Politik in diese Richtung entwickelt. Wir sehen heute, oder ich sehe mit großer Sorge, auch als Staatsbürger, ja, die immer stärkere Polarisierung in der Gesellschaft, dass wir sozusagen dann auch zu Konsensentscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, nicht mehr stehen. Aber das ist ein Verfahren, das braucht diesen Konsens über einen sehr langen Zeitraum. Und am Ende geht es ja darum, dass man einen Ort findet für die hochradioaktiven Abfälle, die einfach in Deutschland in 16 Zwischenlagern über das ganze Land verteilt heute stehen. Und die werden nicht weggehen, egal wer gewählt wird, egal wie sich politische Mehrheiten verändern oder welchen Blick man sozusagen auch auf Mehrheiten in Landtagen hat. So, das wird sich daran nicht verändern. Alle Politikerinnen auch in der Zukunft werden die Aufgabe haben, eine Lösung zu finden, mit diesen Abfällen umzugehen. Die Endlagerkommission hat das sehr intensiv diskutiert. Also es gibt keine Alternative zu einem Endlager. Wenn Sie sozusagen auch international schauen, wer baut ein Endlager? Fast alle Länder, die Atomkraftwerke betreiben, haben ein Endlagerprojekt oder bauen ein Endlager oder sind auf der Suche nach einem Endlager. Von Japan, Frankreich, Großbritannien, die skandinavischen Länder, Kanada, alle sind sozusagen, gehen in die gleiche Richtung, weil das letztlich die einzige Option ist, wie wir dauerhaft diese Abfälle sicher unterbringen können, um zukünftigen Generationen die Lasten wegzunehmen. Und vor dieser Aufgabe werden Politikerinnen und Politiker in der Zukunft stehen. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir da dranbleiben, dass wir nicht noch mehr Zeit ins Land gehen lassen, damit wir dann wirklich diese Aufgabe bis zum Anfang des nächsten Jahrhunderts abschließen können. Und dafür werbe ich, dafür müssen in Zukunft Menschen werben, um das zu halten. Und ja, es gibt leider keine andere Option. Es gibt keine Fabriken, die mit diesen Abfällen neue Rohstoffe machen und dabei noch Energie gewinnen. Die gibt es nicht. Es gibt keine alternativen Entsorgungsmethoden. Wir können diese Abfälle nicht einfach auf den Mond schießen oder im ewigen Eis versenken. Alles birgt viel zu große Gefahren und kommt wieder zurück. Die einzige Option ist wirklich in die Tiefengeologie zu gehen und dort einen sicheren Ort zu finden. Und das wird uns alle begleiten. Und das ist was man, glaube ich, dann auch immer wieder im Bewusstsein erneuern muss.
Herr Kühn, wir hier beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, behalten das Standortauswahlverfahren auf jeden Fall im Blick. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Gespräch und freue mich, wenn wir auch noch vor unserem Renteneintritt noch die ein oder andere Wendung bei der Endlagersuche miteinander besprechen können. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, sehr gerne und ich komme auch gerne wieder.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.